Da wir heute ein paar Gäste unter uns haben, die an den Abenden nicht da waren, aber auch für uns zur Erinnerung, will ich doch noch mal so ein bisschen deutlicher den Weg aufzeigen, den wir gegangen sind. Wir haben gesagt, alles, was lebt, hat ein vitales Interesse daran, dass das Leben gelingt. Das gilt für den Menschen, für die Tiere, für die Pflanzen. Gelungenes Leben nennt man glückliches Leben. Glück als die Harmonie mit mir selbst und der Umwelt. Und wir haben ein Recht darauf, glücklich zu sein. Und haben dann festgestellt, dass Glück nicht dadurch sich einstellt, dass wir ein Mehr an Dingen haben. Sondern Glück hat etwas zu tun mit der Beantwortung der Menschheitsfrage. Wer also glaubt, immer mehr zu haben und dabei immer glücklicher zu werden, ist auf dem Holzweg. Das wissen wir auch. Sondern wenn ich weiß, woher ich komme, wohin ich gehe und wozu ich lebe, dann stellt sich so eine Grundbefindlichkeit ein von Harmonie, von Geborgenheit, von Glück. Und wir haben dann gestern im letzten Teil ich habe mal versucht, Ihnen zu sagen, was mich am christlichen Glauben fasziniert. Das andere war Philosophie, das war so eine Art Bekenntnis. Ich habe gesagt, für mich haben sich die Fragen, woher ich komme, in dieser zugegebenermaßen schwer zu glaubenden Aussage des Evangeliums beantwortet, dass ich eine Handarbeit Gottes bin, ein Wunschkind Gottes, ein fleischgewordener Liebesgedanke Gottes bin. Das heißt, ich beziehe meinen Selbstwert nicht aus meiner Leistung. Das macht hochmütig und ängstlich, weil man die Leistung nie halten kann. Sondern mein Selbstwert aus meinem Sein. Ich bin. Und die Frage, wohin gehe ich? Beantwortet mir das Evangelium, ich bin viel zu schade, als dass ich vergehen sollte. Einfach so in die Grube und verscharrt. Oder zurück in den Kreislauf der Natur. Energie wird wieder zur Materie und dann wieder zur Energie. Jeder Mensch spürt, dass er mehr ist als nur ein bisschen Biochemie. Und das Evangelium sagt, ich komme aus Gott, durchlebe diese Welt und komme zurück in diese Harmonie. Und das habe ich gestern noch vergessen zu sagen. Solche Ewigkeitsmomente gibt es in anderen Religionen auch. In den fernöstlichen Religionen zum Beispiel. Aber da ist das Nichts, in das ich eingehe. Und ich löse mich auf. In dem christlichen Bekenntnis heißt es, ich werde erleben, Vollendung. Das heißt, ich freue mich auf das Ziel. 69 ist ja nicht mehr so weit. Ne? Und habe dann gesagt, das Dritte, wozu ich lebe, da hat Gott keinen Fehler gemacht, als er uns keinen Instinkt gab. Er wollte nicht, dass wir instinktgesteuerte Wesen sind. So wie das Tier oder programmierte Wesen wie die Pflanze. Sondern er hat uns seinen Odem gegeben, sagt die Bibel, damit wir in einer lebendigen Kommunikation mit dem Ursprung unseres Seins leben. Und aus dieser lebendigen Kommunikation Weisung und Hilfe bekommen, unsere Entscheidungen sinnvoll zu fällen. Das ist aber alles ein Glaubensbekenntnis, das müssen Sie nicht glauben. Es hat mir nur geholfen, zu begreifen, dass die religiöse Frage nicht etwas ist für die Studierstuben, sondern dass es etwas ist, was mein Leben positiv verwandelt. Und ganz oft, wenn ich Vorträge halte an den Unis und in solchen Veranstaltungen wie hier, dann gibt es oft eine heiße Diskussion und man kreuzt die Klingen und da muss man erstmal zeigen, dass man was kann, ne? Wenn ich noch mal ein Buch schreiben würde, würde das Buch heißen, die Kunst immer recht zu behalten. Die kenne ich, kann ich nämlich jetzt. Ja? Ich kann so argumentieren, dass der andere richtig in die Ecke geht und dann sagt, ergibt sich. Ja? Ich könnte ihm auch sagen, wie die Gegenargumente lauten müssten. Das verschweige ich natürlich sinnvollerweise. Und wenn wir dann die Klingen gekreuzt haben, ganz oft sagt dann jemand, ach wissen Sie, das ist ja gar nicht so, dass ich intellektuelle Probleme habe. Ich kann einfach nicht glauben. Ich würde so gerne. Ich würde gerne glauben, aber ich kann nicht. Und ich glaube, dieses Ich kann nicht muss man ernst nehmen. Ich störe mich jedes Mal daran, wenn Christen so tun, als wäre der Glaube die selbstverständlichste Sache der Welt. Ist es nicht. Woran liegt es, dass Menschen nicht glauben können? Ist das eine Frage der Intelligenz? Also, dass die Klugen die Dinge durchschauen und dann begreifen und dann glauben und die Dusseligen stehen davor und sagen, oder ist es geradezu umgekehrt, dass die Dusseligen, die nicht durchschauen, glauben. Und die, die so ein bisschen Grips haben, kommen dahinter und sagen, ist alles nur gespielt, ist alles nur erdacht, ein kleines Märchen. Hat das was mit Intelligenz zu tun, dass die einen glauben können und die anderen nicht? Antwort, nee. Ich kenne so viele blöde Leute, die nicht glauben, und so viele kluge Leute, die glauben, und umgekehrt so viele Blöde, die glauben, und kluge, die nicht glauben, das kann nicht der Grund sein, dass das, jetzt kommen wir groß raus. Jawohl. Jetzt war der Schalter 17 dran. Das kann nicht der Grund sein. Aber nur so ganz nebenbei. Ich kann Ihnen ja mal verraten, dass selbst wenn es einen Gottesbeweis gäbe, den es nicht gibt, ja, es uns persönlich überhaupt nicht weiterhelfen würde. Also angenommen, ich könnte jetzt die Intellektuellen überzeugen mit einem schnittigen Gottesbeweis. Es würde ihnen gar nicht weiterhelfen. Und ich finde das immer so ein bisschen verlegen, wenn so fromme Leute mit so ganz eigenartigen Argumenten kommen, man müsste nur mal in die Natur schauen, dann kämen wir mal schon selbst darauf, dass es einen Schöpfer gibt, verehrte, nein. Also ich verstehe nicht viel von Naturwissenschaft, aber wenn ich mir den Kosmos vorstelle, ja, die endlose Weite, und darin ist das Sonnensystem, zu dem wir gehören, ein Staubkorn, und darin ist die Erde, und ausgerechnet auf dieser Erde soll es einen Gott geben, der uns Menschen alle liebt. Wow, dazu gehört schon eine ganze Menge Kreuzigung des Verstandes, um das zu glauben. Also wenn ich in die Brüder überm Stern zette, muss ein guter Vater wohnen. Ich würde sagen, gucken Sie doch mal genau hin. Ich sehe Dunkelheit und noch dunkler und noch dunkler und noch dunkler und mir wird Angst und Bange. Oder so diese Chimek-Romantik. Man muss doch mal in die Natur gucken. Wie das so süß ist mit den Tierchen, wie die alle funktionieren. Ja. Boah, in der Natur herrscht ein Gesetz, das würde eher Nietzsche recht geben. Das Schwache wird gestoßen, damit es fällt. Oder gibt es so Argumente, wenn man eine Uhr fallen lässt, die setzt sich auch nicht von selbst zusammen, da muss doch ein Schöpfer hinterher, verehrte. Die Natur, die Welt ist schlüssig auch ohne Gott. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Probleme mit denen, die mit scheinbar naturwissenschaftlichen Argumenten Gott widerlegen wollen. Geht auch nicht. Warum eigentlich kann man das nicht? Es gibt verschiedene Axiome, die man setzt. Also gehen Sie mal davon aus, dass man sich in der Geistesgeschichte, in der Philosophiegeschichte darauf geeinigt hat, dass Gott die letzte Ursache alles Seins ist. Ja? G-O-T-T. Sie können auch X dafür sagen. Ja? Und alles kommt von diesem einen her. Das heißt, das ist die Ursache und was daraus folgert, ist die Wirkung. Und so viel Physik habe ich begriffen, dass die Ursache immer größer ist als die Wirkung. Der Volksmund sagt zwar kleine Ursache, große Wirkung und meint damit, wenn jemand einen Schneeball lostritt, dann kommt eine Lawine, kleine Ursache, große Wirkung. Aber die Energie ist das Größere und was daraus kommt, ist das Konsequente aus der Energie. Also Gott ist größer. Das heißt, wenn jemand sagt, wenn es Gott gibt, dann soll er doch kommen. Würde ich sagen, gemach, gemach. Wenn er größer ist als du, könntest du daran kaputt gehen. Ich kann zwar meine Tasche ins Auto stellen, aber mein Auto nicht in die Tasche. Ja? Und wenn Gott nicht kommt, sodass du sie mit ihm mit deinen 2,5 Pfund Gehirn begreifen kannst, vielleicht ist es ein Akt der Barmherzigkeit. Mein Sohn hatte einen ganz tollen, wie nennt man das so, Sachkundeunterricht in der Grundschule. Und kam eines Tages nach Hause, kramte in unseren Apothekerschrank, fand ein Thermometer, stieg auf den Tisch und hielt das Thermometer an die Glühbirne. Es macht Ping! Und die ganzen Quecksilberpärtchen waren ausgelaufen. Und er heult Rotz und Wasser und sagt, die Lehrerin hat uns aber gesagt, dass man damit Temperatur messen kann. Sie hat sicherlich auch gesagt, bis 40 Grad oder 45 Grad und nicht darüber. Aber mit so einem Instrument, das nicht ausgerichtet ist, größere Temperaturen zu messen, Temperaturen messen wird, dann geht das Instrument kaputt. Wenn Sie also vollblümig sagen, Gott sollte schließlich kommen, seien Sie vorsichtig, Sie könnten daran kaputt gehen. Ja? Qua Definition geht es nicht. Das Kleinere kann das Größere nie fassen. Folglich, wenn jemand sagt, er hätte Gott erkannt, mit seiner Vernunft, dann wissen Sie von vornherein schon mal, er ist ein Spinner. Ja, geht nicht. Qua Definition geht es nicht. Umgekehrt gibt es ein zweites Argument, das können Sie Leuten auf dem Bierdeckel schreiben, warum es keinen Beweis oder keinen Gegenbeweis für Gott gibt. Ja? Wir können nur vergleichend denken. Rainer ist ein netter Kerl, wir kennen uns gut, wir lieben uns. Ich sage zu Rainer, du bring mir doch mal einen Rittelpfrenz, ich brauche dringend einen Rittelpfrenz. Ja? Und der bewegt sich noch nicht mal, der grinst bloß. Warum? Hätte ich ihn gebeten, mir einen Stuhl zu bringen, hätte er sicherlich ein Gerät gebracht, das mindestens 3, in der Regel 4 Beine hat, obwohl er ganz andere Stühle zu Hause hat. Er erkennt sofort einen Stuhl, weil er in seinem Hirn ein Bild von einem Stuhl hat. Aber wenn ich Rittelpfrind sage, entsteht kein Bild. Folglich, selbst wenn hier ein Rittelpfrind wäre, er wird es nicht erkennen. Denn wir können nur vergleichend denken. Und wenn Gott einmalig ist, dann haben wir kein Bild von ihm. Dann könnten wir ihn auch nicht erkennen, wenn er jetzt hier wäre. Und ich bin überzeugt, er ist hier. Merken Sie, das mit den Gottesbeweisen ist so eine Sache. Weder das dafür noch dagegen hat irgendeine Logik. Aber selbst wenn man Gott beweisen könnte, wir kämen auch nicht weiter. Stellen Sie sich Folgendes vor. Ich bin beim Friseur. Das kann man sich schlecht vorstellen. Also beim Zahnarzt. Und da liegen ja dann immer so die Zeitungen, das ist grün und das gelbe Blatt und dann guckt man schon mal rein, das nimmt man ja sonst nicht in die Hand. Man liest ja nur die Zeit und Süddeutsche Allgemeine. Aber man guckt schon mal gerne und dann sind da so die Klatschspalten und dann steht da ein Artikel über einen Multimilliardär in den USA und dann sind da Bilder, wie er wohnt und so. Da ist man ja neugierig. Als Bill Gates kürzlich, das ist schon ein halbes Jahr her, mal in einer Talkshow war, habe ich ganz genau hingeguckt, wie sieht der aus? Da habe ich festgestellt, dem rutschen auch immer die Socken. Ja? Also auch nicht viel anders als ich. Und dann lese ich so und dann staune ich, was die so alles haben, die Multimilliardäre. Und dann sagt der Zahnarzthelferin, Herr Krause, Sie sind dran. Dann lege ich die Zeitung weg, setze mich auf den Zahnarztstuhl. Es hat sich in meinem Leben nichts verändert. Ich weiß jetzt, dass es in Amerika Multimilliardäre gibt. Na schön. Aber stellt euch vor, ich würde die Zeitung wieder beim Zahnarzt beim nächsten Mal aufschlagen. Und da ist auch ein Artikel über einen Multimilliardär. Der ist überschrieben, Multimilliardär sucht einen Erben. Da denke ich, ach, der arme Kerl. Und im Untertitel steht, er wüsste nichts von einem Nachfolger oder einem Verwandten, außer, dass ein Krause 1943 in Berlin geboren ist. Oh, denke ich. Jetzt kriegt die Geschichte eine gewisse Relevanz. Ja? Ich würde vermutlich, ohne den Zahnarzt zu fragen, die Seite ausreißen und würde jetzt anfangen zu forschen. Aber wie, sage ich euch? Warum? Weil ich weiß, würde das stimmen, was da gesagt ist, und würde es auf mich zutreffen, dann würde es mein Leben positiv verändern. Das heißt, ein nüchterner, der vernunftzugängiger Beweis ist noch überhaupt keine Kraft. Aber die Ahnung, dass mein Leben dadurch etwas Positives erfährt, das öffnet Wege, die wir sonst nie gehen würden. Habt ihr? Okay. Also, es gibt keinen Beweis, aber es gibt ein Phänomen. Das Phänomen heißt, dass es Millionen, Milliarden von Menschen gibt, die sich hinstellen und sagen, Gott, natürlich, ich habe heute Morgen mit ihm geredet, natürlich gibt's ihn. Jetzt können sie sagen, die haben alle eine Macke. Aber das wäre schon ein bisschen arrogant. Ja? Es gibt das Phänomen, dass es Menschen gibt, die unter ihnen leben, die sagen, ja, ich weiß, dass es Gott gibt, ich habe einen Kontakt mit ihm, ich rede mit ihm, ich lebe mit ihm, ich kriege Weisungen von ihm. Da kann man nicht einfach sagen, die sind alle Spinner. Sondern man muss mit diesem Phänomen umgehen. Wie kommt das? Ich glaube, Verehrte, dass jeder von uns, auch der Atheist, auch der Agnostiker, hoffnungslos religiös ist. Das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe, aber auch empirisch ist die Aussage richtig, denn es gibt kaum ein religionsloses Volk, ich kenne jedenfalls keins. Die obskursten Religionen, klar. Aber religionslos? Es scheint etwas im Menschen zu sein, er ist auf Religion angelegt. Das ist nicht nur gut übrigens. Damit ist er auch ein willfähriges Opfer mancher Scharlatane. Ja? Stellen Sie sich folgende Situation vor. Rallye Paris-Dakar. Ein Fahrer kommt, hat einen Autoschaden, Motorschaden, bleibt irgendwo liegen, kriegt einen Sonnenstich, geht vom Wagen weg, von der Piste und bricht irgendwann in der Wüste zusammen, halb verdurstet. Dann kommt von ferne eine Karawane. Das sind jetzt Naturwissenschaftler, die bohren nach Öl oder sowas, alles so Bill Inks und ja, ganz wichtige Leute. Und er sieht die von ferne noch so gerade kommen und brüllt Wasser. Und dann kommt so ein Dippel Inc., Doktor sowieso, und sagt, ja, Wasser. Sie brauchen sich nicht zu schämen. Also ich hatte auch eine Großmutter, die immer nach Wasser fragte. Aber Sie sind so ein aufgeklärter Mensch. Wasser gibt's nicht. Sagt er, Wasser gibt's nicht. Ja, sagt er, es ist naturwissenschaftlich bewiesen. Es gibt kein Wasser. Ja, ich habe... Oh, das ist ein hartnäckiger Fall. Ja. Stellt ihn auf die Beine, dreht ihn einmal um die eigene Achse und sagt, sehen Sie denn Wasser? Nee, sagt er, ich sehe kein Wasser. Okay, im Experiment bewiesen, es gibt kein Wasser. Okay, sagt er. Dann macht er ein bisschen Platz in der Wüste, schreibt ein paar chemische Formeln hin und am Strich H2O ist nicht. So, sagt er, im Experiment und in der Formel bewiesen, Wasser gibt's nicht. Aber nichts für ungut, ich kann sie gut verstehen. Und die Karawane zieht weiter. Und was wird der Verdurstende hinterherrufen? Er wird hinterherrufen, Wasser. Will sagen, es gibt einen wissenschaftlichen Atheismus. In der Sowjetunion war es Jugendlichen unter 18 Jahren verboten, in die Kirche zu gehen. Es war jugendgefährdend. Ja. In China war es über Jahrzehnte verboten. Es gab staatliche sogenannte Kirchen, aber es hat sich eine Untergrundkirche gebildet. In Russland hat es kurz nach Glasnost blühten wieder die orthodoxen Kirchen auf. Ob das immer gut ist, nochmal eine Frage. Aber ich glaube, der Mensch ist hoffnungslos religiös und ist auf irgendeine Antwort vom Transzendenten her angewiesen. Aber wenn es nun keinen Beweis für Gott gibt, wie soll dann ein Mensch wissen etwas über das Jenseitige? Die Antwort ist klug und gleichzeitig faszinierend. Die Wirklichkeit Gottes, was immer das ist, jetzt sagen wir immer noch mal X, wir müssen das nicht vom biblischen Gott, vom Vater Jesu Christi aus herleiten, sagen Sie einfach X. Wenn Sie fragen, was ist X, dann ist es jenseits unserer Wirklichkeit. Wir sind eingeschlossen in diese Wirklichkeit, aber es ist über das, was wir erfahren können, hinaus. Die einzige Möglichkeit, etwas zu erfahren von dieser Wirklichkeit, wäre ein einziger Weg, und das ist der Weg der Offenbarung. Ich war im Elsass und habe Vortragsreihen gehalten dort in einem Gymnasium, und dann waren die da in der Aula, und dann sagte einer, ja, beweisen Sie mir Gott. Und ich sage, geht nicht. Aber ich habe ein Bild gebraucht. Stellen Sie sich vor, Sie sagen, wenn es einen Eiffelturm in Paris gibt, dann soll er hierher kommen. Geht nicht. Selbst wenn es ginge und der in die kleine Aula dieser Eiffelturm reinplatzen würde, die Schüler wären ein wenig bedrückt. Und selbst wenn es einem gelänge, sich an die Wand zu drücken, dann sieht er eine achteckige Mutter vor sich und sagt, der Eiffelturm ist achteckig. Aber es gibt eine Möglichkeit. Ich könnte Ihnen ein Modell vom Eiffelturm in die Klasse bringen. Stelle ihn da rein und sage, wer ihn sieht, sieht den Eiffelturm. Er ist nicht der Eiffelturm, aber er und der Eiffelturm sind einander so gleich, dass man das eine den Sohn vom anderen nennen könnte. Das ginge. Da kam ein ganz kluger Flitzer drauf und sagte, ja, das ist einleuchtend. Aber woher weiß ich denn, dass Sie nicht den schiefen Turm von Pisa reingetragen haben? Sie sagen, behaupten jetzt, das ist der Eiffelturm. Muss man jetzt einfach glauben? Nein. Sie haben die Möglichkeit, diese Behauptung nachzuprüfen. Aber Sie kommen noch nicht raus. Sie kommen noch nicht in diese andere Wirklichkeit rein. Ja, das geht nicht. Aber Sie haben den Offenbarer. Da steht der Krause. Und jetzt müssen Sie den Offenbarer auf Herz und Nieren prüfen. Ist es ein Aufschneider? Ist der wahrhaftig? Ist der identisch in dem, was er sagt? Sie werden die Botschaft nicht nachprüfen können, aber Sie können den Botschafter nachprüfen. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Ich habe mich vor einem Jahr intensiv noch einmal mit den Weltreligionen befasst, weil ich in Frankfurt eine Vortragsreihe hatte zu dem Thema Weltreligion, und da kamen die Buddhisten, da kam ein Muslim und ein Atheist. Und ich musste 15 Minuten auf ihren Vortrag reagieren. Die haben also etwa eine Stunde ihre eigene Weltanschauung dargestellt, und ich saß dann da, hatte 1000 Zettel, musste mal gucken, dass ich musste also gut vorbereitet sein. Und habe mich nochmal sehr intensiv mit dem Buddhismus befasst. Sehr intensiv nochmal mit dem Islam befasst. Und bei tiefem Respekt vor diesen Weltreligionen und vor allem vor den religiösen Menschen würde ich doch nicht sagen können, wie Nathan der Weise, es ist doch alles gleich. Ich will jetzt niemanden verletzen. Gerade mit dem Moslem hatte ich ein geradezu inniges Verhältnis während der Zeit auf der Bühne. Ein ganz netter Bengel aus Alexandria, säkularisierter Ägypter, der sich zu Allah bekehrte und davon schwärmte. Nur fährt er mal unter uns, das habe ich ihm nicht gesagt. Mir ist der Prophet nicht glaubwürdig. Jemand, der seinen Besitz durch Raubzüge erworben hat. Dem glaube ich nicht so unbedingt, wenn er mir was sagt. Ja? Jemand, der um seines Glaubens willen 28 Kriege geführt hat, um seine seinen Glauben anderen Völkern und anderen Stämmen aufzudrängen. Du, mit Gewalt, das war ein tiefes Missgeschick der Kirche. Ist uns auch passiert. Kreuzzüge. Ja. Bis ins letzte Jahrhundert für König und Gott, König und Vaterland. Ja. Aber das steht nicht in der Bibel. Das ist eine Verunglimpfung der Religion. Aber im Islam steht das. Dass der Ungläubige mit dem Schwert getötet wird. Mohammed hat das vorgemacht. Und in den ersten Suren des Korans wird dem Manne drei Frauen erlaubt. Ich meine, mir reicht eine. Aber er darf drei haben. Mohammed hatte aber 10 Frauen. 11, Entschuldigung, ich will nicht eine unterschlagen. Und dann steht plötzlich in den letzten Suren, ganz hinten am Ende des Korans, dass der Erzengel Gabriel noch einmal kam zum Propheten und ihm sagte, der Prophet darf aber 11 haben. Ich weiß nicht. Das ist mir nicht vertrauenswürdig. Oder Gautama Buddha, ein verwöhntes Prinzensöhnchen. Mit 14 macht er seine erste Ausreise aus dem Palast und entdeckt Arme, Kranke und Sterbende und sagt, das darf es nicht geben. Und entwickelt dann eine Methode und eine Ideologie, die sämtliche Empfindungen des Menschen töten soll, damit er nie Furcht und Angst kennt, sondern immer Gleichmaß. Da habe ich gesagt, hey, für mich gehört Leid und Sterben zum Leben. Ich habe eine Krebsoperation hinter mir und das war eine tolle Erfahrung. Zu wissen, das Leben ist endlich und ob das dann trägt, was man glaubt. Und ich bin nach dem Krieg in Berlin geboren. Ich kenne richtig bittere Armut. Wir haben in unserem Haus, kein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus, keine Glasscheibenfenster gehabt. So bin ich groß geworden, weil im Krieg alles zerstört war. Und habe richtig Hunger gelitten in der Stadt. Und Eicheln gebraten und alles Mögliche gegessen, damit wir satt wurden. Und lebe heute in einem Luxus und kann ihn so genießen, weil ich Armut kenne. Also, das gehört zum Leben, wie der Tag und die Nacht. Und das soll jetzt alles gleichgeschaltet werden und ich soll mit Hilfe von Übungen meinen Körper apathisch machen? Nö. Die Sache ist mir nicht glaubwürdig. Das heißt, Sie haben die Chance nachzugucken. Ist der, der eine Botschaft als Offenbarung zu mir bringt, ist der glaubwürdig oder nicht? Und da ist mir, wenn die Hälfte der Aussagen über Jesus in der Bibel stimmt, ist mir die Person, die da in der Bibel übermittelt ist, so identisch, so wahr. Der redete nicht von Armut, der war arm. Der redete nicht von Liebe, der hat geliebt. Der redete nicht von Heil, der hat geheilt. Der redete nicht von Auferstehung, er ist auferstanden. Und lassen Sie das hintere mal weg. Alle anderen Dinge stimmen auf jeden Fall. Er war eine Persönlichkeit, die so identisch. Warum sollte ich ihm dann das nicht glauben, was ich nicht nachprüfen kann? Wenn das, was ich prüfen kann, so wahrhaftig ist. Haben Sie? Ich komme hinter die Offenbarung nicht, aber ich habe den Offenbarer. Wenn das alles so vernünftig ist, warum eigentlich lassen sich Menschen so schwer nur darauf ein? Das liegt an folgendem Umstand. Jeder von uns, ich sagte vorhin, auch der Atheist, hat bereits in sich ein Gottesbild. Entweder, dass er liebt, dass er verachtet oder gegen das er kämpft. Und wenn ich den Kampf Nietzsches zum Beispiel, Pastorensohn, gegen sein Gottesbild wahrnehme, darf ich sagen, ich bin an deiner Seite. den Gott würde ich auch töten, den du in deinem Herzen trägst. Ja? Das heißt, wir haben bereits, jeder von uns, ein bestimmtes Gottesbild. Wir werden gleich fragen, woher das kommt. Ja? Und idealtypisch gibt es so zwei Extreme, die in unseren Herzen wohnen. Und niemand wird sagen, ja, das ist mein Extrem. Wir haben so ein Mittelding. Das eine Extrem ist, Gott ist ein ferner Gott. Die Ursache des Seins, Brüder über dem Sternenzelt, die Himmel rühmen des ewigen Ehre, das irgendwas Großes. Vor allem in Mitteleuropa und vor allem in Deutschland ist dieser Herrgottsglaube noch sehr lebendig. Das liegt daran, dass die Aufklärung in Deutschland von Pastorensöhnen gemacht worden ist. Das waren alles fromme Leute. Also die Eltern waren religiös. Deshalb gibt es immer noch so den Herrgottseckle bei den Deutschen, bei den Franzosen schon nicht mehr so. Und bei den Italienern ist ja noch nicht. Die haben ja so ein Herrgottseckle noch am Leben. Ne? Der Brüder über dem Sternzelt Gott, der ist so weit weg, der geht mich überhaupt nichts an. Der interessiert mich so, als ob von Costa Rica ein Kaffeesack umfällt. Ja? Hat mit meinem Leben nichts zu tun. Dann lass doch jemand sein über dem Sternzelt, sich von den Engeln den himmlischen Nektar reichen, ab und zu einen Kondolenzbrief auf die Erde schicken. Das geht mir so vorbei. Ja? Im Gegenteil, es macht mich zornig. Wenn da so jemand ist, der die Welt geschaffen hat und nicht in der Lage ist, sie im Lot zu halten, dann würde ich mit Borchert draußen vor der Tür sagen, wo warst du, Gott? Wir haben dich gesucht in den Schützengräben. So einen Gott brauchen wir nicht. Gott ist tot. Dieser Brüder vom Sternzelt Gott, der riecht niemanden auf. Oder aber er riecht so auf, dass man Lust hat, ihn zu töten. So einen apathischen alten Himmelskomiker. Aber das lebt in den Herzen. Fragen Sie mal Menschen, die sagen, ja, es muss ja da sowas geben, da muss es irgendeine Ursache Seins geben. Und das lebt doch in den Herzen der Menschen. So der ferne Gott. Und wenn ich mich dem noch, würde ich sagen, nicht so emotional erregen kann, das ist schon schlimmer. Nämlich, das erste Bild vom ersten Abend, der fordernde Gott. Ich dachte immer, das hätte was mit meiner kaputten religiösen Sozialisation zu tun, dass ich so ein Bild in meinem Herzen hatte von einem Gott, der nur fordert. Und ich dachte, bei Menschen, die so gar keine religiöse Tradition haben, gäbe es das nicht. Ich habe mich belehren lassen in den neuen Bundesländern. Die haben alle keine Ahnung von Religion, aber so wie es das Thema auf so einen Gott kommt, ist es oft genug Angst besetzt, dass die Angst vor dem Fremden, vor dem Großen, wenn es denn sowas gäbe, das macht mich ganz klein. Ja? Und wenn man dann den christlichen Gott jetzt nimmt, ja, so wie er in dem Alten Testament, aber zum Teil auch im Neuen Testament übermittelt ist, ja, ein Gott, der alles sieht, der Gebote erlässt, die so schwer sind, dass sie niemand halten kann, und der peinlich darauf achtet, die Übertretungen ins Buch des Lebens zu schreiben und irgendwann wird abgerechnet. Ja? Ein Gott, vor dem man sich nicht verbergen kann, der bis in die Tiefe durchschaut. Das macht Angst. Ich habe das oft genug erlebt, als ich noch im Pfarramt war, dass ich dann zu einer Witwe kam, den Mann, der sollte beerdigt werden. Ich habe kaum gesessen. Da fing die Frau an. Wissen Sie, er war ja nicht jemand, der immer in die Kirche rannte. Warum die immer rennen, weiß ich auch nicht. Ja, in die Kirche rannte. Aber er war in seinem Herzen doch ein guter Christ. Was meint die Frau? Sie sagt, Sie Stellvertreter Gottes werden, legen Sie mal ein gutes Wort für ihn ein. Da spricht Angst. Ja? Oder eine Frau kam zu mir, erzählte mir all ihr Elend, die hatte wirklich was zu wuppen. Ja? Der Sohn war Alkoholiker, der Kriminell, der Vater war Alkoholiker Und sie musste das Ganze nun zusammenhalten und es war furchtbar, was da in dem Haus abging. Und das klagte sie mir. Und dann sagte ich, wollte ich anfangen, sie zu trösten. Und inzwischen war ich alt genug, nicht nur Stuss zu reden. Und dann unterbrach sie mich und sagte, ach wissen Sie, Herr Pfarrer, hören Sie auf. Ich weiß ja, warum es mir so geht. Jetzt möchte ich mit Ihnen nicht über Moral reden. Dann sagt die Frau, ich habe mein erstes Kind abgetrieben vor 30 Jahren. Und seitdem warte ich darauf, dass Gott sich rächt. Herrlicher Glaube, ne? Ja. Ein Gott, der sich rächt. Solche Bilder leben. Und wenn ich von Gott schwärme, dann stehen Leute vor mir und sagen, was denn? Den Alten da oben, falls es ihn gibt überhaupt, dem gibst du eine Stunde am Sonntagmorgen im Gottesdienst? Ja, kann ich nicht verstehen. Oder andere sagen, so ein brutaler Gott, der straft und tötet und richtet. Nee. Das sind die Bilder, die in uns leben. Und die Frage, woher kommen diese Bilder? Es gibt viele Gründe. Aber diese Bilder sind in der Regel nicht gelernt. Auch wenn ich für manch einen Pastor nicht gerade stehen kann, der vielleicht doch mit so einem bedrohlichen Gott oder mit so einem Brüder im Sternzelt Gott rumgefummelt hat. Nein, die sind nicht gelernt. Das hat was mit Erfahrung zu tun. Darüber werden wir morgen noch viel ausführlicher reden. Ich will es nur andeuten. Erfahrungen, die ein Mensch macht, werden ein Teil seiner Persönlichkeit. Und die kann man nicht ablegen, einfach so. Wenn Sie was falsch gelernt haben, wenn Sie gelernt haben, 2 und 2 ist 5, und Sie gehen in die Schule und merken, oh Mensch, das ist ja doch 4, dann können Sie es korrigieren. Aber eine Erfahrung wächst Ihnen zu wie ein 5. Arm oder 3. Arm. Wird ein Teil Ihrer Persönlichkeit. Können Sie einfach ablegen. Wir reden morgen ausführlicher. Und ich glaube, die Erfahrungen, die zu diesen Gottesbildern geführt haben, werden vor allem bei einem Thema gemacht, nämlich beim Thema Leid. Und darum müssen wir einen Augenblick uns bei diesem Thema aufhalten. Das Thema Leid ist wahrscheinlich der Grund, warum solche Gottesbilder existieren. Ich will Ihnen sagen, wie das geht. Es passiert Ihnen ein Unglück. Sie beginnen zu deuten. Es gibt 2 Deutemuster. Deutemuster 1 ist, Gott hat nicht hingeguckt, hat gerade seine Schäfchen gezählt oder mit den Engeln geflirtet. Ja. Gott hat nicht hingeguckt. Ich bin ihm egal. Er ist nicht in der Lage, mich zu beschützen. Ja. Dann brauche ich ihn nicht. Dann ist es eben dieser ferne Gott. Dann soll er mir gestohlen bleiben. Eine Deutung. Die andere Deutung wäre, Gott hat mich gestraft. Gott wollte mir etwas sagen. Und dabei bin ich krank geworden oder habe einen Unfall gehabt. Wir beginnen die Dinge religiös zu deuten und machen Gott dafür verantwortlich. Entweder er ist nicht fähig zu schützen, dann brauchen wir ihn nicht, oder aber er richtet, straft. Ich habe einen tollen Typen in meiner ersten Gemeinde gehabt, ein großer Bauer, freundlicher Mensch, der kam nicht ein einziges Mal, noch nie mal Heiligabend zur Kirche. War aber freundlich. Netter Kerl. Ich fragte dann einer der Kirchenvorstände, sag mal, warum kommt Herr sowieso und seine Frau? Und dann sagte mir der Kirchenvorsteher, dieser Mann hat gesehen, wie sein 16-jähriger einziges Kind, sein 16-jähriger Sohn, mit dem Moped vom Hof gefahren ist und von einem Trecker überrollt wurde. Und seitdem hat er mit dem Glauben endgültig gebrochen. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. An der Leitfrage verfestigen sich die Bilder, die wir in uns haben. Wenn wir überhaupt welche pflegen. Ja. Und darum möchte ich gerne mit Ihnen über dieses Leiden-Thema mal reden. Der erste Gedanke ist, nicht alles Leid dieser Welt, nicht alles Leid dieser Welt hat was mit Gott zu tun. Das würde ich nie einem Betroffenen sagen. Aber mit Verlaub, ich komme aus einer Gegend, da ist ganz in der Nähe der Ort Eschede. Sagt ihr noch was? Innerhalb von einer Minute 101 Mensch gestorben, weil der ICE entgleiste gegen einen Brückenpfeiler und so. Wie kann Gott das zulassen? Ich sag's Ihnen ehrlich, mit Verlaub. Wenn wir uns den Luxus leisten, anstatt mit 10 Stundenkilometern, dafür sind wir ungefähr ausgelegt, ja, und wenn Sie mit 10 Stundenkilometern irgendwo gegen einen Baum laufen, kriegen Sie zwar eine Beule, ja, aber Sie sterben nicht dran. Aber wenn wir uns den Luxus leisten, mit 300 Stundenkilometern uns zu beschleunigen, ja, dann wundern wir uns, dass das mal nicht funktioniert. Und fragen dann, Gott, wie kannst du das zulassen? Hey, ihr habt den Schlitten gebaut. Das Gleiche gilt für viele Katastrophen in der Welt. Ich bin einmal, zweimal im Jahr in Indien. Als ich das erste Mal dort in Andhra Pradesh, in der Nähe des Godavaris unterwegs war, da haben wir uns im Dschungel verlaufen mit Einheimischen, weil die Wege immer wieder zuwuchsen. Ja? Wenn ich heute hinfahre, kann ich 5-6 Kilometer weit über braches Feld gucken, bis die Berge kommen. Alles abgeholzt. Teakfenster in Europa, Möbel, teures Geld gemacht. Aber jetzt, wenn der Monsun kommt, falls überhaupt kommt, weil er durch den Wald angezogen wurde, wenn jetzt der Monsun kommt, dann prasselt er auf den Boden, der kahl ist, schwemmt den Rest Mutterboden ins Flussbett, der Fluss steigt über die Ufer und anstatt den Wald zu benetzen und den Regen wie von einem Schwamm im Jahr abzugeben und das Klima zu gestalten, ist der Monsun oft genug eine Katastrophe von Überschwemmungen und der Boden wird immer ärmer. Menschengemacht. Menschengemacht. Ja. Haben Sie schon mal jemanden sagen hören, wie kann Gott das zulassen, wenn es ihm gut geht? Ja, alles ich. Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig, glühend Herz und glühtest jung und schön, Prometheus. Ja? Aber wehe, es geht schief. Dann sind es die anderen oder Gott am Ende. Das ist nicht Antwort auf alle Fragen. Aber es ist ein Weg, mal darüber nachzudenken, wie viel menschengemachtes Leid wir Gott in die Schuhe schieben. Könnte Gott nicht das Leid verhindern? Zum Beispiel, dass ein Besoffener jemanden auf der Straße überfährt. Oder dass ein verrückter amerikanischer Präsident Kriege anzettelt, die er nicht Lunden legt, die er nicht mehr austreten kann. Kann man sowas nicht verhindern? Gott, du bist doch allmächtig. Ja, könnte er. Ganz einfach. Ich habe zwei Kinder erzogen und habe so ziemlich alles falsch gemacht. Sagen meine Kinder. Ja. Zum Beispiel, was man überhaupt nie tun darf, das ist ein Rat an euch, bei uns ist es zu spät, ja? Kinder in einen Laufstall stellen. Die werden alle neurotisch. Also bei unseren Kindern sieht man das nicht so deutlich, aber ich habe das immer gelesen, das darf man nicht machen, das ist ganz schlimm, die Freiheit wird beraubt. Also unsere Kinder sind ganz gut geworden. Die waren so im Laufstall, ja. Und dann konnten sie nicht die andere Herdplatte verbrennen und das ist ganz praktisch gewesen. Sie konnten mit in der Küche sein und war nicht schlecht. Aber wie gesagt, das ist ganz verboten. Wenn jetzt Sie Ihr Kind vor allem Leid bewahren wollen und auch verhindern wollen, dass Ihr Kind anderen Leid zufügt, dann müssen Sie das Kind einfach im Laufstall lassen. Okay, wenn er 16 ist, muss es schon ein bisschen höher sein, ne? Vielleicht sollten Sie auch Eisen nehmen dann. Ja? Und garantiert, wenn der 18 ist, 19, 20, ihm wird kein Leid zugefügt. Und er kann auch niemandem Leid zufügen. Nur, Sie haben am Ende keinen Menschen, sondern noch nicht mal ein Tier. Ein Friedrich von Württemberg im frühen Mittelalter hat das mal gemacht. Kinder so eingesperrt, die sind verkommen. Wir sind doch so stolz auf unsere Freiheit, ne? Gott könnte uns diese Freiheit nehmen, da würde die Welt funktionieren, ich sage Ihnen, wie, nur was. Dann würde kein Besoffener mit dem Auto durch die Gegend fahren, es würde kein verrückter Neonazi 79 Menschen ums Leben bringen. Wir wären alle auf der Spur, aber wir hörten auf, Mensch zu sein. Das war das Risiko Gottes, ein Geschöpf zu schaffen, das einen eigenen Willen entwickeln kann. Und dann muss man in Kauf nehmen, dass es auch Fehlentwicklungen gibt. Leben und Leiden gehört zusammen. Leben und Erleiden gehört auch zusammen. Leben und Leiden zufügen gehört auch zusammen. Und es gibt keine Liebe ohne Leiden. Da, was Udo Jürgens da seiner Tochter gesungen hat, das heißt, er wünscht ihr den Tod. Denn Liebe ohne Leiden geht nicht. Wir sagen, Gott könnte, aber sie wollen gar nichts, was er kann. Sie wollen ihre Freiheit haben. Und wenn sie ihre Freiheit haben, dann müssen sie auch wissen, dass Freiheit auch Leid und Kampf und Schmerz bedeutet. Als die Menschen in den alten neuen Bundesländern eingemauert waren, hatte jeder eine Arbeit. Ja. Das Brot war billig, die Wohnung war billig, war alles bestens. Nur sie waren im Zuchthaus. Und jetzt sind sie frei. Jetzt gibt es Arbeitskampf. Jetzt gibt es Arbeitslosigkeit. Jetzt muss man selbst sorgen für sich. Das ist es. Merken Sie, es ist nicht so einfach, Gott für alles Leiden verantwortlich zu machen. Aber was macht denn Gott, wenn es ihn denn gibt, angesichts des Leidens? Und das ist religionsgeschichtlich eine Einmaligkeit. Das gibt es nirgendwo in keiner anderen Religion. Und das macht mir das Evangelium so sympathisch. Gott sitzt hier im Himmel und weint Krokodilstränen. Ah, das läuft alles nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und ah. Sondern Gott steigt hinein in dieses Leiden und sagt, ich leide mit, aus freien Stücken, damit ihr Hoffnung habt. Ich kann das Leid nicht einfach hindern. Das würde euer Leben kosten. Aber ich bin bereit, mitzuleiden, damit ihr Hoffnung habt. Ich habe so oft versucht, dafür ein Bild zu finden. Mir ist kein gutes Bild eingefallen. Ich müsste so an Gaddafi denken. Ein menschenverachtender Diktator, wenn dessen Sohn, das war ja wohl in der Schweiz irgendwas, ne, einen Fehler macht und eigentlich verfolgt werden müsste, hat Vater ihn rausgehauen. Ist das ein Ausdruck von Liebe? Nee. Der Alte kann sich gar nicht leisten, so einen Knast zu haben. Und folglich setzt er all seine Macht ein, um ihn rauszuhauen. Stellen Sie sich vor, der Gaddafi hätte seinen Sohn verhaften lassen, wie jeden anderen auch, der kriminell geworden ist, und hätte beschlossen, die 4 Jahre Haft oder die 8 Jahre Haft mit seinem Sohn zusammen in einer Zelle zu verbringen. Unvorstellbar. Märchen. Glauben Sie, dass der Sohn je nochmal gezweifelt hätte, dass der Vater ihn wirklich liebt? Einfach raushauen, um sein Renommee zu bewahren, um seine Position zu festigen, das ist kein Ausdruck von Liebe. Aber sich hineinzugeben in das Leid, aus freien Stücken und mitzuleiden, das macht einen schon nachdenklich. In der verdammten Nazizeit wurde in Polen eine Straf von der SS eine Strafe vollzogen an Zivilleuten für irgendeinen Attentat, das die Untergrundleute verursacht hatten. Und dann standen eine Reihe von Menschen an der Wand. Und die SS-Schergen legten an, sie alle zu erschießen. Und dann kam der Pope des Dorfes ging auf einen zu und sagte, du bist Familienvater mit vielen Kindern. Geh, ich stelle mich an deine Stelle. Und wurde miterschossen. Meinen Sie, dass der Vater jemals den Namen vergessen hätte, dessen, der sich an seine Stelle gestellt hat? Was ich sagen will, ist, mir ist dieser Gott geradezu, ich habe mich in ihn verliebt. Wenn ich mir vorstelle, dass er an meine Seite tritt und sagt, ich leide diese Welt mit dir. Und kein Leid, das ein Mensch je erlebt hat oder erleben kann in dieser Welt, hat dieser Gott nicht an sich selbst erlitten. Das mit der Jungfrauengeburt hat ihm noch keiner geglaubt. Er musste mit dem Makel leben, unehelich zu sein. Er war ein Flüchtlingskind, heimatlos, heimatvertrieben. Sein Vater starb früh. Er war weise und musste seine Familie ernähren und die Last tragen, die seine Mutter ihm auferlegt hatte als Ältester von mehreren Geschwistern. Er hatte keinen zarten Akademikerfingerchen, sondern hat hart malocht. Zimmermannshandwerk, das ist nicht was Einfaches. Er kennt den Generationskonflikt. Seine Mutter hat ihn nie verstanden. Ja. Nie. Ja. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen, die den Willen tun meines Vaters im Himmel? Das sind meine Brüder, das sind meine Familie. Er musste sich geradezu losreißen. Und dann gründete er seine kleine Organisation. Und von den 12 haben 2 ihn ans Messer geliefert. Der eine um Geld und der andere, ich weiß nicht warum, verflucht, sag ich, ich kenne ihn nicht. Mit diesem Satz seines Felsens, auf den er die ganze Organisation gründen wollte, ist er am Kreuz gestorben. Er weiß, was es heißt, zu Unrecht angeklagt zu werden. Er weiß, was es heißt, physisch zu leiden. Und er weiß, was es heißt, wenn man nicht mehr glauben kann, dass da oben noch was ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verehrte, wir reden von einem Gott nicht, der apathisch dem Leid gegenüber ist. Wir reden nicht von einem Gott, der das Leiden schickt, sondern wir reden von einem Gott, der mitleidet. Und hier stimmt wieder, was der Volksmund sagt, dass geteiltes Leid halbes Leid ist. Wenn ich es will hier was nicht. Geht nicht weiter. Ist auch nicht schlimm. Muss auch nicht. Wenn ich plötzlich spüre, dass jemand mitträgt, und nicht irgendjemand, sondern der das nicht nötig hätte, ja, dann habe ich Gott nicht mehr als Gegenüber, das mir Leid schickt oder das apathisch ist, sondern jemand, der auf meiner Seite ist, der eine Handbreit neben mir ist. In der mit mir sein Leid, mein Leid teilt und mich durch das Leid begleitet. Das suchen Sie mal in irgendeiner anderen Religion. Das ist das Alleinstellungsmerkmal des Evangeliums. Ein Gott, der kommt, um mitzuleiden. Und übrigens an dem Punkt gibt es den tiefsten Konflikt mit den Muslimen. Ja? Als ich das irgendwo mal sagte ein gebildeter Muslima, Professorin für muslimische Theologie, der Allmächtige hat es nicht nötig, sich so um seine Menschen zu kümmern. Ja, genau. Der Liebende aber kann nicht anders. Gott erweist seine Liebe nicht, indem er das Leid einfach wegnimmt. Das geht nicht. Da müssten wir aufhören zu leben. Sondern er erweist seine Liebe darin, dass er mitleidet. Das Zeichen unseres Gottes ist ein Marterpfahl. Mir wird Gott immer sympathischer. Da ich verpflichtet bin, pünktlich aufzuhören und ein Spiel hat 90 Minuten, gibt es die Chance, des Schiedsrichters nachspielen zu lassen. Ich werde davon nicht Gebrauch machen. Denn das, was ich Ihnen zum Schluss sagen möchte, ist im Grunde genommen relativ kurz. Eigentlich hätte ich Lust, noch eine ganze Stunde lang Ihnen Geschichten zu erzählen, die mit der Person Jesus zusammenhängen. Ich habe ein tiefes Grundvertrauen in die Bibel. Und zwar nicht, weil ich einfach blauäugig bin, sondern es ist das bestbezeugteste Schriftwerk der Weltliteratur. Sie haben Originaltexte dieses Buches aus dem 1. Jahrhundert bereits. Das heißt also, Caesars Gallicum ist aus dem 9. Jahrhundert überliefert, handschriftlich. Und die Bibel hat Papyrusteile aus dem 1., 2. und 3. Jahrhundert. Im 3. Jahrhundert haben wir sie komplett. Das heißt also, ein Buch, das so gut bezeugt ist wie die Bibel, gibt es kein zweites Mal auf der Welt. Der Satz, es steht ja nur in der Bibel, das ist so ein Quatsch. Es steht da, ja. Es sind Glaubenszeugnisse, natürlich. Leute, die hingerissen waren von der Person Jesu. Aber das macht der Wahrheit dieser Aussagen keinen Abbruch. Und da die Bibel in den ersten im Neuen Testament, in den ersten vier Büchern, viermal von vier verschiedenen Zeugen über das Leben Jesu berichtet, und man sehen kann, dass sie unterschiedliche Wahrnehmungen haben, Dinge auch anders darstellen, das macht die Bibel nur umso glaubwürdiger. Ich hätte also Lust, sie jetzt in die Geschichten mit hineinzunehmen und sie erleben zu lassen, wie Jesus auf Menschen zuging und wie er mit ihnen umging, wie glaubwürdig er auftrat, wie identisch er war. Die Zeit haben wir nicht. Aber eine Geschichte will ich Ihnen erzählen, die Sie auch vermutlich alle kennen. Sie hat ihren Sitz im Leben in einem Gottesdienst, den ich mal gehalten habe am Heiligabend. Das war eine ganz spannende Geschichte. Da kamen so ein paar Leute, die nie zum Gottesdienst kamen, ist ja üblich mal Heiligabend. So eine Wohngemeinschaft. Kam auch nicht aus meiner Gemeinde. Und die kamen in den Gottesdienst und dachten, sie wären im Kino, unterhielten sich laut und kommentierten, was ich sagte. Und die artige Dorfgemeinde war ziemlich empört, aber ich war hingerissen. Und dann ging ich auf die Leute zu danach. Und dann sagte einer von ihnen, wissen Sie, wir sind ja nicht fromm, aber Sie würden wir gerne mal in unsere Kommune einladen. Haben sie auch gemacht. Das war so eine alternative Kommune. Es gab Körner zum Armbrot. Ja, nicht, was du wieder denkst. Ja, nicht? Schade, das sind die Fantasien so unterschiedlich. Ja. Und das, was ich an diesem Heiligabend gesagt habe, war eine Teil der Weihnachtsgeschichte, ja, die ja sehr romantisch rüberkommt. Die aber, wie viele Aussagen der Bibel, einen doppelten Boden hat. Die Tatsache zum Beispiel, dass sich da plötzlich der Himmel über den Hirten öffnet, ist bereits ein Phänomen. Hirten gehörten zu der untersten Schicht der Gesellschaft. Die waren kultisch unrein, weil die nicht zum Tempel gehen konnten. Also zu dem, was man sagen würde, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das waren die. Und Gott offenbart sich zuallererst nicht im Tempel und nicht bei der High Society und bei den Theologen, sondern er kommt zuallererst zu den Leuten, die für die Bürgergesellschaft der Abschaum waren. Da öffnete sich plötzlich der Himmel und Engel kamen. Sie müssen jetzt nicht an Engel glauben, das kriegen wir später. Engel treten immer dann auf, wenn Gott etwas mitteilen möchte, wo er ganz sicher ist, dass es richtig ankommt. Dann schickt der Engel und keine Prediger. Ja. Der Himmel geht auf, die fürchten sich, die Erfahrung des Fernen, des Bedrohlichen stellt sich sofort ein und der erste Satz aus dem Himmel heißt, me vorbeiste, fürchtet euch nicht. Irgend so Schlaumeier soll mal nachgezählt haben, dass das 364 Mal in der Bibel vorkommt, für jeden Tag einmal. Aber das ist schon mal spannend zu hören. Gott kommt dieser Welt nahe und weiß, ich bin erdrückend, ich bin für die Menschen irritierend, ich mache Angst mit meiner Größe, mit meiner Andersartigkeit. Und der erste Satz heißt, hab bitte keine Angst. Ich will mit euch eine furchtfreie Beziehung eingehen. Nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Ein Gott auf Augenhöhe. Fürchtet euch bitte nicht. Habt keine Angst. Und wenn ich mir vorstelle, was in der Geschichte der Kirche und in der Geschichte der Religion daraus gemacht worden ist, dann schäme ich mich heute noch. Oft war gerade die Angst Predigtinhalt, um Menschen zu disziplinieren. Fürchtet euch nicht, der erste Satz. Der zweite Satz war, siehe, ich verkündige euch ein großes Problem. Oder so ähnlich. Ja? Da steht mega Freude. Eine Riesenfreude. Das heißt, die Beziehung soll erstens furchtfrei sein und sie soll Spaß machen. Ja? Eine Kirche, die Spaß macht. Glaube, der Spaß macht. Ich weiß, dass Freude mehr ist als Spaß. Aber Spaß ist doch mindestens in Freude. Ja? Und manchmal überlege ich mir, was würde passieren, wenn ich jemanden in einen Gottesdienst, so ganz normalen Gottesdienst einladen würde, der den Christen nicht kennt, der die Sprache nicht kennt, und ich würde ihn fragen, was erlebst du hier? Der käme auf alles Mögliche, nur nicht auf Freude. Ja? Ich erinnere mich noch an meinen Konfirmandenunterricht, der war übrigens nicht schlecht, aber an die Gottesdienste. Ja? Dann stand der Pastor da in Schwarz, mit dem Kleidchen, ja, und begann den Gottesdienst und sagte, wir feiern heute den Sonntag quasi Modogenity. Und dann kam eine Stunde geordnete Langeweile, von Feier habe ich nichts gespürt, von der Feier habe ich mir das alles vorgestellt, aber es kam nicht vor. Ja. Große Freude, der Glaube soll Spaß machen. Furchtfrei sein, Spaß machen. Und dann sagen die Engel weiter, denn euch ist heute der Richter geboren. Nein, der erste Ehrentitel, dem Jesus gegeben wird, heißt Heilemacher. Gott kommt und will Heil machen. Er läuft den Menschen hinterher und hat kein anderes Interesse, als zu fragen, ist in deinem Leben etwas kaputt? Sozialbeziehungen, physische Krankheiten. Psychische Krankheiten, Gottesbeziehung. Ich mache Heil. Wo immer er auf Leute zuging, hat er nicht verurteilt, nicht gerichtet, sondern Heil gemacht. Ein Gott, der zu uns kommt und sagt, habt keine Angst, es soll euch Spaß machen, die Beziehung mit mir, denn ich will in eurem Leben, so gut ich kann, alles heil machen. Das ist im Bewusstsein unserer Zeitgenossen nicht. Und die Kirche hat eine gehörige Portion Anteil, dass es so ist. Und so ein Seminar ist auch ein Stück Entschuldigung für das, was Kirche da versauert hat über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Ja? Ich hatte mal mit einem Kirchenvorstand Themen überlegt und habe gesagt, mit Kindern, lass uns mal ein Thema nehmen, Kirche, die wieder Spaß macht. Da hätten sie mal in die Gesichter gucken sollen, der Leute. Da entgleisten alle Gesichtszüge, guckten sie ganz ernst und sagten, das geht nicht. Wir haben uns dann auf tiefe Freunde geeinigt, auf tiefe Freunde. Und dass Gott den Menschen hinterherläuft, um Heil zu machen, das hat die Kirche auch nicht vermitteln können. Ja? Die Leute haben gesagt, die Kirche will was von ihnen. Ich habe früher immer gerne Western geguckt. Da wurde ja immer viele erschossen. Da wurden ja in der Prärie beerdigt. Und dann hatten sie wieder einen beerdigt. Und dann standen die Cowboys alle drumherum, zogen ihre Hüte und standen da und wussten nicht, was sie machen sollten. Dann nahm einer seinen Hut und reichte ihn rum. Das Einzige, was er noch erinnerte von Kirche, ist, dass die mal Geld sammeln. Ja? Aber dass Kirche was mit großer Freude zu tun hat, ja? Mit Heilmachen zu tun hat, das ist den Menschen nicht mehr bewusst. Ja? Und das soll allen Völkern gelten. Dieses kleine, publige Volk Israel hatte eine Weitsicht, die kein anderes Volk damals hatte. Die hatten alle Lokalheilige. Ja? Und der Gott des Volkes Israel war von vornherein ein Gott für alle Völker. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, wie oft im Namen der Religion, im Namen des Christentums auch, ausgegrenzt worden ist. Wir und nicht ihr. Ihr seid Heiden. Ja? Das ist nicht im Sinne Jesu gewesen. Er ist auf Menschen zugegangen, die nicht religiös waren, die nicht Juden waren, auf Römer und auf Samaritaner, die Sekten waren, und hat sie gleichermaßen liebevoll behandelt. im Namen der Religion sind mehr Menschen ums Leben gekommen als im Namen jeder anderen Ideologie. Und das Christentum war kräftig damit beteiligt. Es ist wirklich eine Schande. Ja. Jesus wollte es anders. Fürchtet euch nicht, große Freude, allem Volk Heiland sein. Und das Zeichen dieses Gottes war kein Petersdom. Ich bin von Rom tief beeindruckt, eine wunderschöne Stadt. Aber jedes Mal neu irritiert, wenn ich die Machtentfaltung sehe, die dort die Kirche macht. Ich habe viele katholische Freunde, aber das ist nicht das, das ist es nicht. Das ist es nie gewesen. Ja? Sondern Gott kommt als Kind und legt sich in die Arme von Menschen und sagt, fütter mich. Er macht sich auf uns Menschen angewiesen. Jemand, der liebt, hat einen Mangel. Gott hat einen Mangel. Denn das Objekt seiner Liebe fehlt ihm. Sie. Ich. Ein faszinierendes Gottesbild, das Jesus in die Welt bringt und dass er in dieser Welt lebt. Ganz anders als der ferne Gott, ganz anders als der fordernde Gott. Ein Gott, der mitleidet, ein Gott, der sich zu Tode liebt, ein Gott, der Freude schenken will, ein Gott, der Heil machen will, und die Leute laufen weg. Wir werden morgen noch einen Abend haben und werden noch einmal überlegen, was sind denn Hindernisse des Glaubens? Und werden noch mal eine andere Schiene fahren, um uns bewusst zu machen, das sind keine intellektuellen Probleme. Die sitzen tiefer. Wir werden morgen von Erfahrungen reden, die uns das Bild und den Zugang zum Glauben verstellen.